Zuhören. Der Podcast der jungen Wirtschaft Vorarlberg.
Hallo zusammen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid, hier im neuen Mobile Home, das mobile Zuhause der jungen Wirtschaft, das in den nächsten Wochen durch Vorarlberg touren wird. Wir haben heute ein ganz besonderes Summer Special und begrüßen auch unseren Gast Martin Ohneberg bei uns und freuen uns, dass du dir an diesem heißen 33 Grad Tag Zeit nimmst, hier bei uns im Mobile Home, ohne Klimaanlage, aber es wird ein spannender Talk. Vielen, vielen Dank, Martin.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du heute hier bist, Martin. Und zuerst ganz kurz, wo sind wir denn eigentlich heute? Wir sind im sogenannten Mobile Home, wie Verena schon angedeutet hat. Das Mobile Home ist ein Container und ist ein neues Projekt der jungen Wirtschaft Vorarlberg, womit wir für mehr Sichtbarkeit und Präsenz für das Jungunternehmertum in Vorarlberg schaffen wollen. Das Konzept wurde gemeinsam mit der kreativen Wirtschaft Vorarlberg und mit dem Designforum, aber eben auch mit dem Pulver Festival gemeinsam erarbeitet. Und man kann sagen, wenn das Pulver Festival auf die junge Wirtschaft und die kreative Wirtschaft trifft, dann entsteht Besonderes. Und je nach Bedarf ist da ab sofort ein urbaner Szenetreff, eine Netzwerkplattform, ein stylisches Café, ein kreativer Hotspot oder ein Ausstellungs- und Verkaufsraum. Und in einer gemeinsamen Initiative wurde eben das Rohkonzept erarbeitet und es zeigt, wie Synergien genutzt werden können und Kompetenzen optimal vereint werden können.
Dann würde ich sagen, starten wir los mit dem ersten Talk in unserem Mobile Home. Bei uns, wie schon zuvor erwähnt, Martin Ohneberg, Geschäftsführer und Eigentümer von Hen. Ich finde, man kennt dich in Vorarlberg, man kennt dich in Österreich. Das, was ich in meiner Recherche super spannend finde, ist, du bist ja nicht, oftmals ist es so, dass solche Unternehmer wie du in einer Unternehmerfamilie aufwachsen. Deine Wurzeln, dein Vater war in einem Textilunternehmen, deine Mama war Schneiderin. Und doch, also das, was ich jetzt aus der Recherche erfahren habe, ist dieses Unternehmerblut seit ganz früh in dir. Kannst du uns von den Anfängen von dir, Martin, erzählen?
Ja, sehr gerne. Ja, ich glaube, einer der wesentlichen Unterschiede ist in der Tat, ich habe jetzt nichts von zu Hause mitbekommen im positiven oder negativen Sinn, weil Unternehmensnachfolge hat ja nicht nur immer Vorteile, sondern das hat ja auch für viele eine Belastung. Und insofern kann ich mal sagen, das hat es bei mir nicht gegeben, sondern ich bin ganz normal aufgewachsen mit drei Geschwistern und Mama und Papa, so wie du gesagt hast. Und ich habe aus irgendeinem Grund in der Handelsakademie, wie ich damals die Handelsakademie gemacht habe, habe ich immer gewusst, ich möchte mal Unternehmer werden. Und eigentlich wahrscheinlich dort, weil ich halt Betriebswirtschaft lehre und die ganzen Fächer dort gehabt habe. Und habe dann, und darum ist das eine wichtige Säule in meinem Leben, damals hat man mich, das war 89, 90, hat man mich gefragt, der Hubert Bertsch und der Otto Huber, Oswin Längle, die haben damals die junge Industrie in Vorarlberg ins Leben gerufen. Und die haben mich gefragt, ob ich da nicht mitmachen möchte, weil mein Papa von der FM Hemmele Textilwerke unter anderem auch Vertreter der Textilindustrie in Österreich war. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht mitmachen will. Und ich war halt wirklich jung und bin da halt, habe gesagt, ja, interessiert mich und bin so Mitläufer gewesen. Und habe eigentlich dort das erste Mal, bin ich intensiv in Verbindung mit Unternehmern gekommen. Und haben mir dann eigentlich gedacht, na gut, das, was die können, das müsste ich eigentlich auch können oder das möchte ich auch erreichen, im positiven Sinne. Und so war eigentlich mein ganzes Leben, hat das Ganze eigentlich begleitet. Also sprich, ich habe mich versucht, Unternehmer zu werden, habe verschiedene Stationen in meinem Leben durchgemacht. In die junge Industrie, in die Strellenfeindung, so wie bei euch, junge Wirtschaft war für mich eine ganz wichtige Säule. Ein super Netzwerk, wo ich einfach viel kennengelernt habe, nämlich wie es geht und wie es nicht geht. Und da habe ich halt kontinuierlich hingearbeitet und am Ende sage ich immer, ja, ich habe Glück gehabt, ohne dem geht es nicht. Ich war am richtigen Ort zur richtigen Zeit und der Fleiß hat bis jetzt auch nicht gefehlt.
Die Station, die du angesprochen hast, es war ein Studium dabei, 96 wurde Heng gegründet. Wie war diese Übernahme? Du hast gesagt, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. War das vielleicht so ein Moment?
Das war sicher ein Moment. Ich meine, die Firma Hen, ich habe eigentlich, also ich habe verschiedene Stationen gehabt. Ich habe BWL in Wien studiert, ich bin 91 zum Studium nach Wien gegangen. Und habe dann relativ früh Realpraktik gemacht, eigentlich bei einem Wirtschaftsprüfer bei Ernst & Young, wo ich so ein bisschen Sporen, das Grundwerkzeug eigentlich des Wirtschaften gelernt habe, was ist eine Bilanz, was ist ein G&V, was ist ein Cashflow und so weiter. Und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht, aber bei mir immer, wie gesagt, wusste, ich möchte mal auf die Unternehmerseite. Und habe dann 1999, 2000 die Chance gekriegt, Want2Sold mit zu initiieren. Das war ein Online-Auktionshaus, also da war Unternehmensgründung, auch aus dem Netzwerk heraus der jungen Industrie, deswegen Netzwerk wieder wichtig. Und da bin ich dann CFO geworden und habe einen kleinen Gesellschaftsanteil auch gehabt. Und dann haben wir Want2Sold gemacht. Das war so wie eBay, natürlich ein bisschen kleiner. Die Idee war Internet-Auktionen. Wir waren in Österreich, in Polen und in der Slowakei und haben das aufgebaut. Und war super spannende Zeit. Dann haben wir im Zuge dessen uns beworben für die Dorotheen-Privatisierung. Das war 2000, 2001. Da habe ich wieder das Glück gehabt, dass ich von 19 Jahren gekommen bin und das Vertrauen verschiedener gehabt habe, die Transaktion abzuwickeln und zu verhandeln, auch mit der damals die ÖIAG, ein Staatsunternehmen, das Dorotheum. Und da haben wir damals den Zuschlag gekriegt. Da bin ich dann Geschäftsführer geworden und wiederum kleiner Gesellschafter in Dorotheum. Da habe ich den ersten Kredit, da war ich 29, mit 300.000 Euro aufgenommen. Sozusagen erst einmal privat unterschrieben, privat gehaftet dafür. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Ich war der Geschäftsführer, Mini-Gesellschaft am Ende des Tages, habe extrem viel gelernt, habe aber auch gewusst, okay, ich möchte den nächsten Schritt machen, habe dann 2006 meine Anteile ans Management verkauft und da habe ich das erste Mal ein Geld gekriegt, das habe ich halt auf die Seite getan, nicht irgendeine Immobilie oder irgendwas, sondern gesagt, ich möchte irgendwann einmal ein Unternehmen kaufen und dann bin ich in die Soravir-Gruppe gegangen. Das war ein Familienunternehmen, die stark aus dem Immobilienbereich kommend. Da war ich wiederum CFO, habe aber die Aufgabe gehabt, die Beteiligungsunternehmen aufzubauen. Und dann haben wir im Jänner 2006 Mineralwasserunternehmen in Bulgarien übernommen. Bei uns als Römerquelle fürs Lauer, dort war es Devin, der größte Mineralwasserproduzent. Da war ich Chairman, habe schon ein bisschen mehr Anteile gehabt in den Unternehmen. Dann sind wir erfolgreich 2008 an die Börse in Bulgarien. Und 2009, 2010 ist halt die große Finanzkrise gekommen und da war natürlich die Soravir-Gruppe auch unter anderem, war es notwendig, dass wir einen Devin verkaufen, das haben wir an Advent, ein großer Private Equity Fonds verkauft weltweit und das Geld habe ich dann wieder genommen und auf die Seite getan und habe gesagt, so, jetzt irgendwann kommt der Moment, wo ich selber was machen möchte und da war ich genau 38, 39 sowas und dann haben wir gedacht, na, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich es nie und dann habe ich das Geld, was ich halt einfach gehabt habe, auf die Seite getan habe, de facto genommen und habe halt einfach gesagt, so, ich gehe jetzt meinen Weg. Habe verschiedene Unternehmen angeschaut aus dem Netzwerk. Normalerweise hat man gerne so viele Unternehmen zum Kaufen wie damals. Es waren 4 Unternehmen, die ich mir angeschaut habe. Wichtig war mir halt, dass ich die Mehrheit kriegen kann, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Zweitens habe ich es natürlich leisten müssen können. Und das Dritte, jetzt hat ich habe gewisse Anforderungen gehabt für mich, die einfach erfüllt waren. Und mir wäre es wurscht gewesen, wie wir überall hingegangen. Also ich habe in Osteuropa geschaut, ich habe in Deutschland geschaut und. Und dann habe ich einen Anruf aus Feuerwehr gekriegt, habe mir gesagt, du Martin, ich habe gehört, du suchst was, da gibt es eine super Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, ja was? Und so bin ich auf die Unternehmensgruppe gekommen. Und damals, Automobil, Emotion, klar, Leidenschaft, hat mir getaugt. Das Unternehmen war in einem grundsätzlich nicht schlechten Zustand. Das hat ein zweites Unternehmen gegeben. Amazon war damals in Erdwärmesonden aktiv, also in voller Munde heutzutage. Damals 2019 hat da begonnen, der alternative Energiemarkt. Und das hat halt nicht ganz funktioniert zu dem Zeitpunkt. Das war noch zu früh wahrscheinlich. Und das hat die Hände ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Und ich war der Einzige, der halt, oder einer der wenigen, der halt idealistisch, naiv vielleicht genug war, zu sagen, ich nehme alles, ich nehme beides. Und das hat mir gemeinsam den Zuschlag gebracht, dass ich halt den Kaufpreis so gezahlt hat. Der damalige Eigentümer hat mir vertraut, dass ich das Unternehmen weiterführt. Er hat keine Nachfolge gehabt, Nachfolgethematik. Er war gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und schon ein gewisses Alter. Ja, und so habe ich einen Zuschlag gekriegt. Und das war im März 2011. Und das war dann der Moment, wo ich nach Vollberg zurückgekommen bin. Aus der Zeit habe ich dann noch eine andere Beteiligung gemacht, wo ich dann die Minderheit gemacht habe. Und noch eine Beteiligung an einem Verpackungsunternehmen, das sich eigentlich auch sehr erfolgreich entwickelt hat. Und aus dem heraus hat sich meine ganze unternehmerische Aktivität ergeben, wenngleich der Schwerpunkt und meine Leidenschaft für Hennen natürlich schlagen.
Wenn man so auf deine Laufbahn zurückblickt oder du selber auf die Laufbahn zurückblickst und auf die vielen verschiedenen Aktivitäten, gibt es einen oder auch mehrere Momente oder sagen wir 1 bis 2 Momente, wo du sagst, die sind dir wirklich geblieben? Einerseits, wie du sie wieder machen möchtest oder wieder machen würdest, aber auch, wo du extrem viel gelernt hast, gerade auch im Hinblick, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier, aber auch im Podcast, sind Jungunternehmer, Jungunternehmerinnen, was sie aus deinen Erfahrungen eigentlich hier schon mitnehmen können zu dem Zeitpunkt jetzt?
Ja, schwere Frage. Ich werde immer wieder mal gefragt, wie, also ich werde immer wieder mal konfrontiert, nicht allzu oft, aber hin und wieder, ja, sie möchten auch mal Unternehmer werden oder wie auch immer und wie ich das gemacht habe. Und ich sage eigentlich jedem, das Entscheidende ist, man muss es wollen, man muss wirklich den Mut aufbringen, es zu machen und konsequent daran arbeiten. Denn bin ich überzeugt, dass man, alles ist jetzt übertrieben, aber das meiste eigentlich erreichen kann, wenn man da konsequent dranbleibt. Das war bei mir der Fall, ich wollte immer Unternehmer werden und habe halt auf den Moment gewartet, bis ich es umsetzen habe können, aber wirklich ein großes Risiko gegangen. Also damals habe ich mir wirklich gesagt, okay, ich habe eigentlich alles, das ganze Geld, was ich gehabt habe, investiert und habe mir gesagt, na gut, wenn es nichts wird, mache ich halt Tennislehrer, weil ich als staatlicher Tennislehrer war. Aber es war wirklich meine Einstellung. Und ob ich das jetzt nochmal machen würde, jetzt bin ich 51, das weiß ich nicht, weil man natürlich erstens einmal, vielleicht hat man jetzt ein bisschen was zu verlieren. Damals habe ich nicht viel zu verlieren gehabt, außer das Geld, was ich jetzt einsetze. Und das zweite Thema ist natürlich, dass die Risikoeinstellung sukzessive ein bisschen abnimmt natürlich. Also das heißt, ganz wichtig ist, man muss sich was vornehmen, konsequent daran arbeiten und dann ist meiner Ansicht nach sehr, sehr vieles möglich. Alles, wir wissen, alles ist nicht, aber sehr, sehr viel ist möglich. Das ist das eine. Das zweite, klar, im Unternehmertum gibt es immer Rückschläge. Ich meine, mit dem muss man konfrontiert sein, wurscht, ob das in welchem Bereich das ist. Und ich glaube, da gibt es neben jeder Tür, die zugeht, geht der Tür auf und so muss man das sehen. Und am Ende des Tages, glaube ich, das wirklich Wichtige ist nur eine Vision, ein großes Bild, an dem man konsequent einfach arbeitet. Das sind so Dinge, an die ich immer wieder gern denke und die für mich wichtig sind. Aber das Entscheidende ist, ich muss einfach zu dem Moment, wo ich es mache, den Mut haben, es zu machen. Und von dem gibt es leider nicht allzu viel, weil natürlich, ja, man ist teilweise saturiert, man ist ein bisschen Einkommen gewohnt, man lebt ganz gut in einer Wohnung oder wie auch immer, überlegt man, na gut, wenn ich jetzt selbstständig mache, was heißt denn das? Ich habe kein fixes Einkommen mehr, ich muss ja Geld investieren, wurscht, ob es jetzt eine Gründung oder Übernahme ist. Ich begebe mich auf ein unsicheres Gewässer und ob es gut geht oder nicht, weiß ich am Anfang nicht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste und ich glaube, von denen gibt es sehr, sehr wenig. Das ist schon für mich der wirklich wesentliche Unterschied zwischen dem Manager, alle Achtung für einen Manager, aber wo es wirklich der wesentliche Unterschied ist, das Thema Risiko, über das spricht man nicht und das ist definitiv der wesentliche Unterschied.
Gibt es aber in deinem, also Mut ist das eine, was es braucht, auch diese Risikobereitschaft, gibt es aber was in deiner Karriere, wo du sagst, das war ein Moment, den ich auch teilen will. Das war ein Moment und eines meiner größten Learnings. Weil das, was ich spannend finde, von erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen lernt man unglaublich viel als Junger. Du hörst gut zu und es gibt doch so Learnings, wenn man sie offen teilt. Weil ganz oft hört man, ja, es ist Glück, es gehört Mut dazu. Aber gibt es so ein Learning, wo du sagst, das war was, wo ich gerne weitergebe, wenn ich das noch einmal erleben würde, dann würde ich das anders machen.
Wenn jetzt ganz, ganz konkret der Situation fällt mir jetzt so stegreif oder schnell nicht ein. Ich meine, es gibt schon so Momente, wo man sagt, okay, das eine ist, du musst die Entscheidungen treffen, Punkt. Ich meine, das ist jetzt sehr allgemein, nicht spezifisch, aber das ist immer, weil im Nachhinein ist immer leicht zu sagen, ob es richtig oder falsch war. In dem Moment, wo was zu entscheiden ist, muss man entscheiden und nicht lange sozusagen vor sich hinziehen. Das ist einmal ein ganz wichtiges Momentum. Das Zweite, was mir wichtig oder was wir einfach gesehen haben, ist, dass die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern einfach essentiell ist. Es geht nichts alleinig, du musst es als Team. Und im Endeffekt ist es Respekt gegenüber den Mitarbeitern, den du aufbringen musst, zu glauben, man ist selber der Herrgott. Und dann kommt lang nichts, funktioniert nicht, sondern im Endeffekt ist es ein gemeinschaftlicher Erfolg im Unternehmen auch. Aber jetzt so ganz spezifisch, ja, ich meine, damals war es die Entscheidung, damals bei der HEN zum Beispiel und damals, und das war so eine Entscheidung. Ich habe damals in Absprache mit den Banken, finanzierenden Instituten, die Amazon in die Insolvenz sozusagen Insolvenz angemeldet, weil ich einfach gemerkt habe, das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Das lässt sich nicht weiterentwickeln und das war die Befreiung von der Firma HEN im Endeffekt. Und das ist auch so, da ist gegangen um eine Entscheidung und die muss man halt wirklich treffen und konsequent durchziehen mit dem Ergebnis, dass am Ende die HEN halt so entwickelt hat, wie sich entwickelt hat. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ansonsten, ja, ich meine, was war bei HEN wichtig? Wir haben 2012 parallel 4 Märkte eröffnet, das ganz entscheidend war. Wir haben China eröffnet, wir haben Korea eröffnet, wir haben Japan ausgetauscht. Also alles in einem Jahr, was aufs Erste relativ umfangreich wirkt, aber das war ganz wichtig, weil heute ist der chinesische Markt der größte Markt, noch sozusagen innerhalb von 9 Jahren. Also es sind halt einzelne Entscheidungen, aber zu sagen, okay, das ist jetzt, das werde ich nicht mehr vergessen. Es gibt wirklich Höhen und Tiefen, aber so jetzt ganz konkret fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein.
Entscheidungen treffen, eines der Skills, die man definitiv haben muss, wenn man Unternehmer oder Unternehmerin sein will. Du hast es angesprochen, dein Team, das merkt man ja auch sehr, sehr stark in Vorarlberg. Du hast ja auch einige Best Workplace 2022 ausgezeichnet, einige Auszeichnungen. Das eine sind Auszeichnungen und das andere ist, wie man es lebt. Ich durfte mal bei dir sein und du sitzt ja mitten bei dir im Team, hast kein eigenes Büro. Ich glaube, damals hattest du noch keine Assistentin, weil du gesagt hast, na, ich will das alles selber mitbekommen. Kannst du uns ganz kurz und bündig deine Philosophie bei Hen? Weil wenn man sie kennt natürlich, dann weiß man, dass Hen natürlich sehr, sehr offen ist, sehr auf die Mitarbeiter eingeht. Aber ganz kurz und bündig, was dir wichtig ist als Unternehmer für dein Team?
Also das eine ist mir wichtig, also das, wir haben, wie du sagst, Great Place to Work schon mehrfach ausgezeichnet, das ist die Auszeichnung das eine, das andere, mir ist es einfach wichtig, dass es den Mitarbeiter und Mitarbeiter Spaß macht, dass es ihnen gut geht, im Sinne von, die verbringen die meiste Zeit im Unternehmen und die meiste Zeit im Unternehmen zu erbringen, da muss man sich wohlfühlen. Und ich sage das auch ganz offen, wenn ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sich nicht wohlfühlt, dann ist es besser, man findet eine gemeinsame Lösung und die muss man gehen. Mir ist die Ehrlichkeit ganz wichtig, die Loyalität des Mitarbeiters. Viele Regelungen, Procedures sind leider Gottes nur notwendig, weil es halt die gesetzlichen Bestimmungen dafür sind. Wusstest du, ob das Arbeitsaufzeichnungen sind oder wie auch immer, mir ist wichtig, dass die Ergebnisse da sind, dass die Dinge erledigt werden, wann die und wo die erledigt werden. Gewisse Jobs können nur gemacht werden in Anwesenheit, logisch, aber ist mir auch nicht das Wichtigste am Ende des Tages. Wichtig ist, dass wir die Ziele erreichen. Wir sind als Hen sehr innovativ unterwegs. Wir sind ein Technologieunternehmen, ein Hightech-Unternehmen, die auf Verbindungstechnologie fokussiert sind. Wir diversifizieren raus aus dem Automotive in andere Bereiche. Und da ist mir halt wichtig, dass man ein bisschen den Sense of Urgency, die Notwendigkeit der teilweisen auch Transformation, Geschwindigkeit ist mir wichtig, Loyalität ist mir wichtig, der Wohlfühlfaktor. Wir haben, glaube ich, eine lässige Hankitchen, ein Restaurant, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter essen können. Wir haben ein Gym. Und das mache ich jetzt nicht nur, weil es andere auch machen, sondern das mache ich aus Überzeugung. Das sind Dinge, die ich selber gern mache. Und das ist, glaube ich, so ein Prinzip, das ich gern weitergebe. Ich versuche, die Dinge zu machen, die ich selber auch gern mache. Und ich denke mir, okay, wenn ich es gern mache, dann machen es meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso gern. Wurscht, ob das jetzt ein Skitag ist oder ob das gemeinsam ein Fußballmatch ist oder irgendwas. Und das ist bei uns hoch groß geschrieben. Ist natürlich, muss ich auch sagen, wir sind jetzt in Vorarlberg knapp 100 Leute. Mit 100 Leuten geht es noch ganz einfach. In Summe sind wir 550 Leute. Da wird es dann schon schwieriger. Und da kommst du halt dann in die Realität, sage ich jetzt einmal, wenn es darum geht, die Unternehmenskultur, die wir in Vorarlberg haben, auf die anderen Standorte zu transferieren. Das ist eine super spannende Aufgabe. Aber da merkt man dann, dass es nicht ganz so einfach ist. Und da kommt wieder der Unternehmer ganz einfach meiner Ansicht nach zur Geltung, weil der halt versucht, seine Grundsätze, seine Kultur ins Unternehmen zu bringen. Und ich glaube, das gelingt uns in Vorarlberg sehr, sehr gut, weil alle an einem Strang ziehen, alle Mitarbeiter, alle ein wirkliches gemeinsames Ziel haben. Also von Anfang an haben wir unsere Pläne gehabt, wie 2011 übernommen haben wir einen Plan bis 2016 gehabt, von 2016 bis 2021, 2021 bis 2035. Also es ist im Unternehmen klar, wo wir hinwollen. Wir freuen uns, wenn wir es erreichen. Wir feiern auch. Also das können wir ganz gut. Und natürlich, wenn man es nicht erreicht hat, dann überlegen wir, warum haben wir es nicht erreicht. Aber ich glaube, es gehört viel dazu. Und für mich, auch in meiner Tätigkeit als IV, ich rede oft vom Hausverstand, weil vieles, über das ich jetzt rede, ist einfach Hausverstand. Und ich glaube, wenn man mit Hausverstand ein Unternehmen führt, dann kann man das durchwegs erfolgreich machen.
Was gehört zum Hausverstand?
Hausverstand gehört einfach dazu, dass ein Mitarbeiter will einfach ordentlich behandelt werden, logisch. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, logisch ist der Gehalt eine wichtige Komponente. Da kann man lang rumtun, der muss sich eine Wohnung oder irgendwas leisten. Aber natürlich muss man es immer im Gesamten sehen. Oder er ist ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin von vielen. Du musst konkurrenzwettbewerbsfähig sein. Und es bringt nichts, wenn ich eine Lohnquote habe, die nicht wettbewerbsfähig ist. Aber natürlich, wenn ich Erfolg habe, wenn ich aus den Produkten, die ich mache, ordentliche Gewinne erziele, dann logisch investiere ich in die Mitarbeiter und ins Geschäft hinein. Oder? Also das ist klar, das ist für mich ein Hausverstand. Oder klar, ein Mitarbeiter, der am Computer hockt, muss nicht effizienter sein wie ein Mitarbeiter, der jetzt gerade am Flughafen sitzt und ein Telefonat macht für die Firma. Weil wir wissen, ein Mitarbeiter, am Computer kann genauso gerade an eine Freundin, an eine Frau, an einen Mann denken, kann gerade eine Krise haben oder was ich weiß. Oder vielleicht ist er gerade im Internet oder schreibt gerade WhatsApp. Das heißt, das ist genauso wenig fix, wie der jetzt ist. Und ich glaube, ich erwarte mir halt, und das ist schon, natürlich erwarte mir von den Mitarbeitern wirklich den, ja, Loyalität am Ende des Tages. Ein Mitarbeiter weiß, okay, er ist in der Firma, das ist Firmenvermögen vieles, mit dem muss man ordentlich umgehen. Er muss seinen Beitrag oder sie muss den Beitrag bringen und dann ist es eine Win-Win-Beziehung. Und das ist für mich Hausverstand. Das sind lauter Dinge, da muss ich kein BWL-Buch oder irgendwas lesen, sondern da muss ich mir überlegen, wie will ich behandelt werden. Und der Grundsatz, mit dem komme ich bis jetzt einmal ganz gut zur Rande. Natürlich gibt es Fälle, wo man entscheiden muss, aber da muss man dann einfach die Entscheidung treffen und wenn man selber damit umgehen kann und selber ein reines Gewissen mit der Entscheidung hat, dann tue ich mir relativ leicht.
Du sprichst von Hausverstand und du sprichst auch, dass du es aus Überzeugung machst, dass du über deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen machst. Aktuell befinden wir uns ja doch in einer Zeit, wo es sehr um Arbeitskräfte mangelt, also in einer Zeit, wo es wirklich schwierig ist, neue Mitarbeitenden zu finden. Hat es in deiner Ansicht noch viel mehr an Relevanz gewonnen, was man uns Unternehmen zu bieten hat, bewusst so ausgedrückt? Also muss man als Unternehmer, als Unternehmerin bzw. als Unternehmen selber noch viel mehr bieten, um auch gute Mitarbeitenden wieder zu finden, zu bekommen?
Selbstverständlich. Ich meine, da kommen wir jetzt dann in das Thema, was ist zwischen der, wie du vorher richtig gesagt hast, zwischen Prämierung auf der einen Seite und das, wie man lebt. Ich mache jetzt nichts anderes, wie ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, um ehrlich zu sein. Ich bin überzeugt, wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Und wenn ein Mitarbeiterin und Mitarbeiter auf uns kommt und ihn durch die Firma führt oder wie auch immer, dann weiß ich, dass er zumindest einmal einen attraktiven Arbeitsplatz hat. Natürlich gibt es einen Mitbewerb, logischerweise, die machen es genauso gut, vielleicht besser, vielleicht schlechter. Und klar versucht man da sich differenzieren, aber ich glaube, das darf nicht künstlich sein, das darf nicht jetzt sein, weil man es halt jetzt gerade macht und es modern ist, sondern ich glaube, wenn das nicht im Herzen passt, also im Inneren, in der Atmosphäre des Unternehmens, dann ist die oder der in relativ kurzer Zeit wieder weg. Das heißt, es ist wichtiger, das Employer Branding und alles, so wie man heutzutage spricht, ist ja klar, ist ein wichtiges Ding. Aber ich sage eher, tu Gutes und sprich darüber, als ich versuche jetzt da mit großem Marketing nach außen zu sagen, wir sind CO2-neutral oder wir sind der beste Arbeitgeber. Im Endeffekt muss ich es beweisen. Und wenn ich es beweisen kann, dann ist das meiner Ansicht das Beste.
Wir beschäftigen uns bei der jungen Wirtschaft, oder es ist bei uns die letzten 2 Jahre noch viel intensiver geworden, dieses Thema Weitblick. Und wenn wir jetzt beim Thema Mitarbeiter sind und Führung, auf das kommen wir noch später, dann schwingt so immer eine kleine Unsicherheit mit. Wie ein Unternehmer meinte letztens, ich nenne ja keinen Namen, wir haben mittlerweile eine Montessori-Arbeitsplätze eingerichtet und ihr Jungen könnt noch schauen, wenn ihr dann in die weite Welt rausblickt, nach China und in andere Kontinente. Diese Frage würde ich gerne dir stellen. Du hast doch Unternehmen und diesen Weitblick durch deine Tätigkeit. Was denkst du, was wir in Zukunft machen müssen, damit es uns gelingt? Weil, wenn wir ehrlich sind, unsere Generation baut auf den Schultern unserer Großeltern und Eltern auf. Und dieses Thema, was uns beschäftigt, wir geben alles für die Mitarbeiter und ich bin bei jedem Satz bei dir. Aber wohin führt das und macht uns das noch wettbewerbsfähig, wenn wir den weiten Blick haben?
Na, natürlich, ich meine, das Ganze muss immer unter der Prämisse der Wettbewerbsfähigkeit. Also es bringt nichts, wenn wir Arbeitsplätze haben, die im Verhältnis sehr, sehr teuer sind und wir nicht konkurrenzfähig sein können, selbstverständlich. Und wir müssen natürlich in Summe aufpassen, dass wir kein Standort werden, der kein nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Also Unternehmen oder als Standort, das ist ganz, ganz klar. Ich persönlich glaube, wir werden aufgrund der Situation, wo wir haben, wir werden Schweizer Verhältnisse kriegen in Österreich oder in Europa, wo halt das ganze Gehalts- und Lohngefüge steigen wird sukzessive. Es wird Unternehmen geben, die sich leisten können und die weiter konkurrenzfähig sind. Die Schweiz zeigt es ja sehr gut. Im Prinzip hat sie ein hohes Gehaltsniveau. Was hat halt die Schweiz? Und das meine ich mit saturierter dem Wohlstand am Ende. In der Schweiz, die verdienen mehr. Nur wenn ich mir anschaue, die arbeiten halt 45 Stunden. In Österreich ist die Diskussion mehr verdienen und weniger arbeiten. Wir haben jetzt schon die Diskussion 6. Urlaubswoche. Wir haben die Diskussion statt 38,5, 30 oder 34 Stunden. Und das ist das Problem. Also für mich ist am Ende des Tages muss das Paket passen. Und ich glaube, der Arbeitsplatz kann im Verhältnis teurer sein. Warum? Weil er sicherer ist, weil auf Arbeitnehmerschutz Rücksicht genommen wird und so weiter. Aber im Endeffekt, die Produktivität ist entscheidend. Das heißt, er muss halt auch entsprechend, oder sie muss ihre Leistung bringen, ihre Stunden arbeiten. Und die Balance muss passen. Und da bin ich vollkommen d'accord. Da ist die Gefahr, insbesondere in Österreich, dass man das kippt, weil man ganz einfach überall nur noch Hängematte, Wohlstand, Homeoffice saturiert
seit 3 Tage Woche. 4 mittlerweile.
Und mit dem habe ich am Ende des Tages ein Problem, offen und ehrlich, weil da verlieren wir tatsächlich unsere Wettbewerbsfähigkeit, und wenn wir die verlieren, das können wir nicht so schnell aufholen. Wir nehmen uns hier mehr auf die Schweiz als Vorbild, wenn wir in Österreich eine Volksabstimmung machen, zu 7 oder 8 Wochen Urlaub, dann geht die sicher anders aus als in der Schweiz. Wenn man bei uns über 45 Stunden arbeiten spricht, geht das sicher anders aus wie in der Schweiz. Und ich glaube, man muss, wenn man Standorte vergleicht, muss man es ebenbürtig vergleichen. Und da gebe ich ja ganz recht, natürlich die Büros in China, in der USA, kann ich mit unseren Büros natürlich überhaupt nicht vergleichen. Natürlich kann ich vielfach das Gehalts- und Lohnniveau nicht vergleichen. Allerdings, wenn ich jetzt wiederum dem Wert Loyalität und Treue einen großen Wert beimisst, dann ist mir die Vorarlbergerin oder der Vorarlberger lieber als der amerikanische Arbeiter, sage ich jetzt einmal, weil da wissen wir, da gibt es halt extrem viele Probleme und der kann am nächsten Tag nicht in der Firma sein. Das ist im Normalfall, sage ich jetzt einmal, in Vorarlberg nicht gegeben. Und für das bin ich wahrscheinlich bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Aber es muss wieder das Package passen. Und darum ist es halt ganz wichtig, dass man halt auch Abgabenquote, Staatsquote und solche Dinge mit berücksichtigt, weil ja, das entscheidet am Ende des Tages über die Wettbewerbsfähigkeit. Nicht nur des Unternehmens, sondern des gesamten Standorts. Und ich glaube, da ist sehr wohl Gefahr gegeben in Österreich, dass man genau das Unternehmertum und das, was wir mit Weitblick, mit junge Wirtschaft, mit jungen Unternehmern, was man ja nur alles begrüßen kann. Und man muss froh sein, dass es Leute gibt wie euch, die das machen. Aber da braucht es mehr Leistungsorientierung, mehr Weitblick, so wie ihr sagt, und mehr Leistungsorientierung.
Du hast ja 2 Kinder, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2 aus erster Ehe und ein drittes aus zweiter Ehe.
Deine Kinder, was gibst du ihnen dann mit? Weil ich finde, das ist das total Schwere. Was gibt man seinen eigenen Kindern mit auf den Weg, dass es in Zukunft, weil dieses Arbeit an sich, ich sehe es ja bei meinen Nichten, wir versuchen, dass Arbeit Spaß macht, dass sie mit auf die Veranstaltungen können. Was macht man als Papa, als Unternehmer, dass man dieses Unternehmerblut, das man selber hat oder sich entwickelt hat bei dir, dass das weitergegeben wird?
Also das Erste, was ich bei meinen Kindern, also erstens einmal können sie selber entscheiden, was sie werden wollen. Also ich habe überhaupt nicht den Ehrgeiz, dass meine Kinder irgendwann einmal das übernehmen, was ich jetzt da aufgebaut habe. Ganz im Gegenteil, wenn sie was anderes machen wollen und sie sich entfalten wollen, dann finde ich jede Richtung gut und recht. Also das ist einmal ganz wichtig, das ist das Erste. Das Zweite, freue ich mich natürlich, wenn sich ein Kind entscheidet, das zu machen, dann finde ich das super. Was gebe ich ihnen mit? Mein Sohn, der ist 16, der ist jetzt gerade, der macht ein Praktikum bei mir in der Firma. Den nehme ich überall mit. Leider jetzt ist er krank gestern und heute, sonst hätte ich ihn heute mitgenommen. Der ist überall dabei, den nehme ich mit. Den lasse ich mal in der Geschäftsleitersitzung reinsitzen. Der sitzt an seinem 3D-Drucker. Der muss eine KI anlernen. Also der lernt die diverseste Dinge. Und er sagt, Papi, das macht mir riesen Spaß. Ist ganz traurig, dass er jetzt krank ist, dass er nicht da sein kann oder nicht arbeiten kann. Ich glaube, man muss den Kindern einfach bringen, dass Arbeit wirklich Spaß macht. Dass es nicht immer Spaß macht, dass es natürlich auch andere Situationen gibt, wo man einfach auch reinhauen muss und wo man halt einmal am Abend oder am Wochenende halt auch mal arbeiten muss. Dass schon Unternehmer sein nicht unbedingt jetzt zeitlich begrenzt ist, sondern ich sage immer, die ganze Woche spielt sich ab. Ist wurscht, ob das jetzt untertags oder am Abend oder am Wochenende ist. Aber solange das Spaß macht, ist so völlig wurscht. Da rede ich gerne über das Büro. Und was ich sowieso wichtig finde für die Kinder, ist, dass sie eine gute Ausbildung haben, dass sie ins Ausland gehen. Das ist das Einzige, was ich bereue, was ich bis jetzt nicht gemacht habe. Also halt außer in meiner beruflichen Tätigkeit. Aber die Jugendlichen heute, die waren alle ein Jahr oder anderthalb Jahre im Ausland. Die sprechen sensationell Englisch. Und ich glaube, das sind die Dinge, die wichtig sind und wo ich gern hätte, dass meine Kinder auch machen. Aber ansonsten unterstütze ich sie in dem, was sie machen wollen und gebe ihnen eine gute Ausbildung. Wenn ich ihnen helfen kann, irgendwie einen guten Job zu finden, hilft einer gern, aber sie müssen selber den Ehrgeiz haben, den Leistungswillen und müssen sich selber beweisen.
Wenn wir von deinen Kindern zu weiteren jungen Talenten in Vorarlberg gehen, mit dem Container, mit dem Mobile Home ist es ja unser Anliegen, dass wir das Thema Jungunternehmertum in Vorarlberg sichtbar und präsenter machen. Was braucht es in deinen Augen noch weiter, um weitere junge Talente, kreative Köpfe für das Thema Jungunternehmer sein, Jungunternehmerin sein oder beziehungsweise einfach für Selbstständigkeit zu begeistern?
Also das eine, und das macht es eh mit dem Container und den euren Aktivitäten, das ist andererseits immer wiederum auf das Unternehmertum, Jungunternehmertum, was das heißt, hinzuweisen, aufmerksam zu machen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Natürlich auch die Vor- und ja, Nachteile, die damit verbunden sind, auch aufgezeigt. Der größte Vorteil ist in der Selbstständigkeit, in der Flexibilität und im Gestalten können, offen und ehrlich. Und darum, jeder, der sich selbstständig macht, finde ich super und ist eine gute Entscheidung. Ich glaube, wichtig ist das Thema Mut wirklich anzusprechen. Nämlich, und da muss man sich schon aus die potenziellen Jungunternehmer auch ein bisschen aus der Komfortzone, ihrer Reserve locken, weil am Ende den Schritt zu machen, das muss er sich selber entscheiden. Und es ist super, wenn wir sehr schnell unter Unternehmen gründen können, wenn wir nicht 25.000 Euro Stammkapital brauchen, sondern nur 2.000 oder was ich weiß, das sind alles gute Maßnahmen. Aber am Ende entscheidend ist, will er oder will er das nicht, weil ich glaube, einer, der wirklich will und der sich durchsetzt, der macht es auch. Und da sind die Rahmenbedingungen wichtig, ist kein Thema, aber nicht an vorderster Stelle. Das Zweite, was ich wichtig finde, ist so ein bisschen, man braucht immer Mentoren, entweder hat man es in der Familie, oder man schafft selber Vorbilder, aber ein Mentor, und ich habe selber Mentoren gehabt, wo ich in Wien war, die mir einfach unterstützt haben, jetzt nicht finanziell oder irgendwas, sondern die mir einfach das Vertrauen geschenkt haben, Dinge zu machen. Und ich glaube, das ist ganz eine wichtige Sache, wo Vorarlberg, glaube ich, einiges dazu tun könnte, auch die Frau und Herr Unternehmer und so weiter, dass sie anderen vertrauen in den Dingen, die sie machen, und man sie einfach machen lässt. Das ist ein bisschen eine Einstellungsgeschichte, die ich im Vorarlberg nicht immer so sehe. Das zweite Thema ist, Vorarlberg muss attraktiv sein für junge Unternehmer, das ist auch klar, und das ist nicht nur die Ausbildung, sondern auch das Leben. Ich glaube, da versuchen wir immer wieder, gerade als IV auch hinzuweisen, die urbane Entwicklung und die Dinge, die einfach ein Trend sind, muss ich in Vorarlberg auch erlebbar machen. Also das Nachtleben ist genauso wichtig, das Fortgehen ist wichtig, genauso wie die Ausbildung und Weiterbildung.
Wäre gerade schon meine nächste Frage gewesen, genau. Was braucht der Standort auch wirklich in Vorarlberg, damit wir vielleicht auch junge Talente am Standort halten, aber vielleicht vor allem auch herbekommen? Also wie können wir den Standort so attraktiv gestalten, dass junge Unternehmerinnen und Unternehmer in Vorarlberg gründen wollen? Du hast schon einige Punkte nur angesprochen. Was braucht Vorarlberg da noch weiter?
Also das eine, glaube ich, was Vorarlberg wichtig, und das erlebe ich aus meiner Aktivität, das Wichtigste wird, dass man wirklich konzentriert die Dinge macht. Mhm. Bei uns macht man ein bisschen was in Felkirch, ein bisschen was in Dombin, ein bisschen was in Bregenz, ein bisschen was in Lustenau. Ich glaube, das Wichtigste wäre, dass man sagt, okay, fokussiert an einem Standort. Vorarlberg ist so klein am Ende des Tages mit 400.000 Einwohnern. Die Verbindungen sind ja im Verhältnis ganz gut, im ländlichen Bereich vielleicht ein bisschen schwieriger, aber die werden vielleicht auch besser. Also konzentrierte Aktionen, wo man einfach das Beste draus macht, weil das Geld ist schon nicht in Unmengen vorhanden. Das ist schon mal das Wichtige. Weil wir haben das Gefühl, jeder bastelt da seine Geschichte. Und das Ideologie- und parteiunabhängig die Dinge umzusetzen, das wäre mein Traum. Leider Gottes oft sehr, sehr schwierig. Das zweite Thema, was brauchen wir? Ein gutes Zusammenspiel zwischen der Wirtschaft und der Fachhochschule, Universität. Das funktioniert ganz gut. Allerdings gibt es da auch noch Potenzial nach oben. Da gibt es ja gute Campusphäre, da gibt es gute Initiativen. Nur wenn man sich anschaut, wie transparent die Sachen sind. Da gibt es einen Makerspace, was ich genial finde, wo du sozusagen in der Campusphäre gibt es einen Makerspace, wo du als nicht als Unternehmer hingehen kannst, sondern Drehmaschine, Fräsmaschine, 3D-Drucker verwenden kannst, wo du schon deine Dinge entwickelst. Das
habe ich, Initiativen.
Genau, das habe ich gesehen in Amerika vor vielen, vielen Jahren, und habe die Idee mitgebracht und finde ich genial. Nur da ist wieder eine typische Geschichte, das ist nicht bei der Fachhochschule angesiedelt, weil eigentlich muss das bei der Aus- und Weiterbildung angesiedelt sein, weil die Studenten unterrichten das ja dann dort, und durch das Unterrichten lernt man ja viel mehr. Das ist wieder so ein gutes Beispiel. im Umkreis von 300 Meter, dass man nicht kooperiert, sondern jeder macht seine Geschichte. Das Zweite ist natürlich, Fachhochschule ist gut, ist keine Diskussion. Ich glaube, dass es weitere braucht, da haben wir jetzt immer mit der HSG sozusagen dran. Die Kooperation, ich glaube, das ist ein erster guter Schritt. Das soll ja auch nur die Basis sein für Weiteres. Da gibt es natürlich Möglichkeiten mit St. Gallen, ETH, TU München und so weiter. Wir sind ja super umgeben von tollen Universitäten. Da wäre es halt sinnvoll, wenn man bestmögliche Programme zusammenkriegt, wo man intensiver zusammenarbeitet. Das ist natürlich auch ein Wunschdenken, meiner Ansicht nach. Aber wäre das eine große Chance für Vorarlberg. Dann muss natürlich das ganze Nachtleben, und das betone ich oft, es muss ein bisschen urbane Entwicklung sein, weil die Studenten, die wollen was erleben. Wenn ich in Vorarlberg am Sonntag in ein Kaffeehaus gehen will, ganz schwierig, eigentlich hat alles zu. Unter der Woche wird es auch immer schwierig. Jetzt haben wir das Mitarbeiterthema. Das war, wo ich noch jung war, war das, es hat ein anderes Angebot gegeben. Und das darf man auch nicht vernachlässigen. Das heißt, es braucht für mich eine konzentrierte Maßnahme zwischen der Aus- und Weiterbildung, zwischen der Mentalität, dem Netzwerk, aber natürlich auch der entsprechenden Rahmenbedingungen wie Bars, Restaurants und. Und das muss konzentriert sein.
Da gibt es viel zu tun.
Viel zu tun? Ich meine, es hat sich eh schon viel getan. Also man darf auch nicht alles kritisieren, es hat sich viel getan. Man darf auch wieder nicht vergessen, was man auch wieder aufpassen muss. Es wird uns nicht jetzt gelingen, auf einmal viel, viel mehr Unternehmer in Vorarlberg zu haben. Das ist ja eine Mentalitätsfrage natürlich. Und ich kann jetzt nicht nur, weil ich Initiativen anbiete, damit rechnen, dass jetzt alle herkommen. Ich glaube, es gibt einiges, aber nochmal das Konzentrierte und das sagen, so, da tun wir jetzt nicht kleckern, sondern klotzen, das kennt der Vorarlberger nicht.
Die Frage liegt jetzt ein bisschen auf der Hand nach deinen Ausführungen. Braucht Vorarlberg eine Universität?
Schau, ganz ehrlich, ich glaube, das Thema Universität wird schon seit 30, 40 Jahren diskutiert, so wie die S18 oder andere Dinge. Das ist einfach, es fehlt der Mut in Vorarlberg für solche Dinge. Ich meine, hätte man vor 30, 40 Jahren die S18 gebaut, hätte man vor 30, 40 Jahren eine Universität gemacht, dann würde man das alles nicht diskutieren. Jetzt diskutieren wir es, dass wir zu klein sind. Natürlich sind wir nicht zu klein, offen und ehrlich. Wenn ich mir jetzt anschaue, St. Gallen hat 50.000 Einwohner, hat eine Universität. Liechtenstein hat eine Universität. Also wir sind hier umgeben von Universitäten. Ja. Warum soll es Vorarlberg nicht? Aber natürlich, der Vorarlberger neigt dazu, zu sagen, ja, wir sind effizient, wir sind mit Vorarlberger Art und. Wir machen das vernünftig, was ich auch gut finde in vielen Dingen. Aber wir stellen uns immer dieselbe Fragen. Und solange der Mut nicht da ist, zu sagen, wir machen jetzt was für die nächsten 100 Jahre, jetzt diskutieren wir in Bregenz ein anderes Thema, Oberflur oder Unterflur. Ich meine, da muss ich nicht lang diskutieren. Wenn ich das Oberflur mache und eine dreispurige Dinge Richtung Deutschland, dann kann ich Bregenz zusperren. Muss ich gar nicht lange überlegen. Und das sind so Dinge, die frustrierend sind. Und da könnte der viele, ob das jetzt Universitätsthema ist, ob das gewisse Straßenprojekte sind, ob das sonst visionäre Dinge sind von Hochhäusern aus Holz. Ich meine, bestes Beispiel, Vorarlberg war in der Architektur immer führend, war in der Holzbauweise einer der ersten. Wenn ich mir jetzt anschaue, welche Rolle spielen wir, klar gibt es tolle Unternehmen. Aber da hätte man viel mehr draus machen können. Mhm. Und da fehlt mir halt ein bisschen die Mut, Weitsichtigkeit.
Aber das ist ja genau das. Du hast vorher gesagt, der Vorarlberger neigt eher dazu, nicht zu prahlen, oder? Oder das ist ja so die Vorarlberger Mentalität. Die Zuhörer und Zuhörer haben es nicht gesehen, aber ich musste so schmunzeln. Und es erinnert mich, vor kurzem hattest du ja deine Ansprache beim Sommerempfang und du wurdest gefragt nach deinem Aha-Erlebnis oder in deiner Laufbahn als Unternehmer und du hast gesagt, ja, es erinnert mich dran, man hat einfach so gesagt, sind wir gespannt, ob es den noch in ein paar Jahren gibt. Und ich finde, Vorarlberg ist unglaublicher Lebensraum, unglaublich schön zu wohnen, also alles hin und her. Aber was das Unternehmertum betrifft, und das fällt mir auf, immer wenn jemand vom Ausland kommt, dann sagt er, das gibt's gar nicht. Man gewöhnt sich dann wieder an die Mentalität und ich sage jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber du sagst es selbst, ab und zu könnten wir auch nach außen gehen und sagen, okay, mutig, das machen wir jetzt, nochmal 10-mal größer denken. An was liegt das? Ist das wirklich unsere Vorarlberger Mentalität? Du bist ja ein Vorarlberger, der in Wien wohnt, aber an was liegt das? Weil das hindert uns ja ganz oft eigentlich an großen Dingen. Obwohl wir wirtschaftlich super, super dastehen. Also nicht wegen dem.
Also grundsätzlich, mir taugt es in Vorarlberg und ich lebe gerne in Vorarlberg und ich fühle mich auch als Vorarlberger. Aber das hat schon mit der Vorarlberger Mentalität einfach zu tun. es geht schon nicht geschumpfen, es ist auch gelobt. Es gibt so gewisse Mentalitäten, die sicherlich nicht unbedingt jetzt förderlich sind. Auf der anderen Seite ist Vorarlberg extrem international. Wenn ich mir die ganze Exportquote, die Internationalisierung gewisser Unternehmen anschaue, dann denke ich mir, wie passt das oft zusammen? Auf der anderen Seite sind wir in einem super spannenden Wirtschaftsraum eingebettet. Baden-Württemberg, Bayern, Liechtenstein und so weiter. Aber da sieht man halt auch, da sieht man halt die Grenzen. Wenn man andere fragt, die sagen, Vorarlberg ist die Stadt am Rhein, das klingt einmal schon viel besser, sage ich jetzt einmal. Aber das ist definitiv ein Mentalitätsthema, mit dem wir da konfrontiert sind. Und ja, man muss auch, wenn man das Thema Unternehmer, wir haben tolle Unternehmen, aber wenn man sich jetzt anschaut, wie viele neue Unternehmer das wir haben, wie viele Unternehmer noch selber das Unternehmen managen, dann sind es gerne mal so viele, sondern das ist vielfach in zweiter, dritter Generation, wo der Eigentümer teilweise gar nicht mehr im Management ist. Und auf der anderen Seite an neuen Unternehmen, die jetzt entstehen, sozusagen die letzten 10 Jahre entstanden sind, sind das gerne so viele. Offen und ehrlich und trotzdem ist der Wirtschaftsstandard, der Industriestandard ein sehr, sehr guter, überhaupt kein Thema, wenn man uns vergleicht, innerhalb von Österreich sowieso, wenn man uns vergleicht mit Bayern, Baden-Württemberg und so weiter, da haben wir schon Luft nach oben.
Und der Martin Ohneberg und die Firma Henn gibt es erfolgreicher wie zuvor, aber wir mussten schmunzeln, es zeigt ein bisschen Vorarlberger Mentalität, oder?
Es sagt ein bisschen Vorarlberger Mentalität und es war damals witzig, weil man das halt gesagt hat. Andererseits wieder war es mutig von der Industriellen Vereinigung, dass wir sozusagen das zugetraut haben, dem Präsidenten, weil in der Tat ja das Unternehmen 2011 übernommen gehabt habe, davor keine unternehmerische Geschichte, eine Industriegeschichte, weil ich halt in der jungen Industrie auf europäischer Ebene und was überall Vorsitzender war, aber sonst keinen Hintergrund gehabt habe. Insofern war das wieder sehr weitsichtig. Also es ist, man kann das alles nicht verallgemeinern. Es gibt ja wirklich tolle Initiativen, tolle Unternehmer, aber so ein bisschen mutiger, insbesondere natürlich auch in der Politik, was so Infrastrukturinvestitionen und Entscheidungen angeht, das wäre schon angebracht.
Bevor wir zum Wordrap geben, du weißt die Fragen nicht, du darfst dann ganz schnell antworten, würde ich gern noch auf das eingehen, was du auch beim Sommerempfang bei der Industriellen Vereinigung gesprochen hast. Das waren so die drei Themen. Das eine war die derzeitige Krise an sich, dann die Energiewende und demografische Entwicklung. Also wir sind eigentlich von Covid in die Lieferproblematik und jetzt natürlich auch mit dieser ganzen Gasproblematik. Wir können gar nicht auf alle Problematiken eingehen, aber wenn wir jetzt mal das Dach anschauen, was würdest du sagen, was jetzt als Jungunternehmer ist, wichtig ist, um fokussiert weiterzuarbeiten?
Also als Jungunternehmer, ich glaube, das ist das Gleiche wie für Unternehmer genauso. Ich glaube, wiederum, man muss es jetzt, wenn man es machen will, muss man es jetzt machen, egal wie die Rahmenbedingungen sind. Wir haben natürlich eine schwierige Situation durch das, dass wir sehr viele Krisen parallel haben. Aus Covid kommend, jetzt die Energie, Supply Chain, alles, was du gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Ich meine, im Endeffekt muss ich, gerade jetzt gibt Chancen auch für Ideen. Gerade der ganze Klimawandel, der ganze Technologiewandel, Klimaerwärmung, also alles, was mit Umwelt zu tun hat, auf der anderen Seite alles, was mit Gesundheit zu tun hat, alles, was mit Veränderungen des Lebensstils zu tun hat, also sprich das ganze Fitness hat natürlich wieder mit Gesundheit was zu tun, Ernährung, also ich glaube, da gibt es extrem viel Potenzial. Auf der anderen Seite, wenn ich mir vergleiche, wie wir damals 99, 2000 das Wontosol gemacht haben, Hardware, Software kostet nichts mehr, das kann ich leicht mieten, das hat es in der Vergangenheit nie gegeben, das heißt, digitale Geschäftsmodelle funktionieren jetzt genauso und das digitale Geschäftsmodell ist unabhängig, ich sage jetzt einmal von Covid, mehr oder weniger, außer er ist krank und kann nicht irgendwas abholen. Wir haben einen größeren Markt, ich will jetzt gar nicht reden, dass wir, leider haben wir den wirklich digitalen Binnenmarkt eh noch nicht wirklich in Europa, aber der Markt ist größer und es gibt da Möglichkeiten, global aufzutreten als digitales Unternehmen. Also es gibt viele Modelle, das Beschäftigungsthema ist natürlich auch eines, was dazu führt, dass digitale Modelle möglicherweise die Lösung sind für das eine oder andere. In der Pflege braucht es Technologie, also es braucht extrem viel Technologie und Ideen und insofern finde ich es für Jungunternehmer jetzt nicht schlechter, als es einmal vor ein paar Jahren war. Klar ist, Finanzierungen werden schwieriger werden, das ist klar, das sind die Rahmenbedingungen. Das ist sicher nicht leicht, ansonsten sehe ich jetzt keinen wesentlich großen Unterschied.
bei diesen drei Themen, die du damals oder die Themen, die du genannt hast, fällt dir auf und es kommt jetzt immer mehr, vor allem in der Zukunft, zu einer Trendforschung, dieser gesellschaftliche Wandel, den wir jetzt in der Eventbranche ganz, ganz stark spüren, der später natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt sein wird. Über den gesellschaftlichen, man spricht über den demografischen Wandel, weil der ist uns bewusst, die Zahlen sind uns klar. Aber man spricht relativ selten über den gesellschaftlichen Wandel, wo wir jetzt erst anfangen zu spüren, wie drastisch das sein könnte, ohne dass es zu negativ klingt, aber doch hat sich gesellschaftlich einiges verändert.
Gesellschaftlich hat sich sicher einiges verändert. Die Frage ist, jetzt muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, wie nachhaltig das ist. Da bin ich mir noch nicht so ganz, ganz sicher, weil wir noch nicht lange jetzt aus Covid heraus sind. Wenn ich mir gewisse Veranstaltungen anschaue, am Wochenende waren Rolling Stones Konzert, Guns N' Roses Konzert, das Ding im Burgenland, also an einem Wochenende 5 Konzerte, Rolling Stones waren 56.000. Also ich glaube, dass die Leute, sobald es wieder das Angebot da ist, nehmen es die Leute wieder an, offen und ehrlich. Da bin ich jetzt nicht ganz so negativ. Klar, was jetzt die Arbeitseinstellung, das haben wir eh schon anfangs gesprochen, die mag ein bisschen gelitten haben, definitiv, weil es gibt weniger Mitarbeiter und Mitarbeiter, die anscheinend am Arbeitsmarkt sich umschauen, die irgendwelche andere Lösungen gefunden haben. Da muss man natürlich auch schauen, wieder, was für Arbeitsverhältnisse haben die früher halt gehabt und wie sind sie jetzt draufgekommen, dass sie eigentlich möglicherweise mit weniger auch besser auskommen. Das ist sicherlich, welchen Impact das jetzt auf die Gesamtwirtschaft hat, glaube ich, schwer zu sagen, was sicherlich ist, die Leistungsbereitschaft und die Einstellung, die scheint ein bisschen, sage ich jetzt einmal, getroffen zu sein, wobei man eigentlich auch ein bisschen hüt davor, das zu verallgemeinern, weil ich triff genauso extrem viele Jugendliche, die voll begeistert sind, die sagen, du Martin, ich würde es gerne bei dir schaffen und am liebsten würde ich in 3 Jahren das machen, was du jetzt machst und. Also ich glaube, wir müssen, und das ist, wir haben Lothar mit, wir reden über junge Unternehmer, wir brauchen Zukunft, ein Optimismus und wir brauchen Perspektive und das ist das Wichtige. Und ich bin, ja, jetzt bin ich 51, mein Idealismus und mein Optimismus hoffe ich, dass ich länger nicht verliere.
Hört nicht auf, nein.
Das will ich nicht verlieren, weil ohne Optimismus und Idealismus ist, glaube ich, das Leben fad. Und ich glaube, wir brauchen einfach eine positivere Einstellung. Es darf nicht alles nur die Jammerei, die geht man schon am Keks, wenn man nur hört, da ist ein Problem und das und das. Ich könnte jede Minute derzeit jammern, welche Probleme wir in China haben, welche Probleme wir in Deutschland haben, was wir mit Mitarbeitern da und da. Nur dann muss ich gleich aufhören, Unternehmer zu sein. Wenn ich als Unternehmer nicht optimistisch bin, dann haben wir echt schwierig. Und ich glaube jetzt umso mehr, wir müssen es selber in die Hand nehmen. Von der Politik das zu erwarten, ist leider Gottes schwierig. Insbesondere wenn man sich den Zustand der Politik aktuell anschaut, wie sie sich gegenseitig eigentlich nur als madig machen und eigentlich eine sachliche Politik gar nicht mehr möglich ist. Deswegen glaube ich, wir müssen als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, als Unternehmer viele Dinge selber in die Hand nehmen und einfach sagen, wir gestalten das selber und lassen die Politik, wenn möglich, ist nicht immer einfach, links oder rechts stehen.
Ist nicht so einfach, aber dieser Optimismus, für die nicht vor Ort sind, man spürt es. Ich glaube, das liegt in deinem Blut und am Ende des Tages gehört das zum Unternehmertum. Ansonsten kann man zuschließen. Wordrap, bereit? Erste Frage.
Wir gehen ein bisschen zurück in der Zeit. Was ich in meiner Schulzeit leider nie gelernt habe, aber so wichtig gewesen wäre.
Also gelernt habe ich es Englisch, habe ich gelernt, aber ich war nie im Ausland und deswegen bin ich kein Native Speaker, was man oft, wo ich mir denke, das wäre... Würde man besser taugen.
Diese Person hat mich inspiriert.
Richard Branson.
Das habe ich noch nie gemacht und will ich unbedingt noch machen.
Im Ausland studieren.
Ich bin dankbar für.
Ich bin dankbar für, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, bin ich happy.
Wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, wirst du folgende Worte sagen.
Ich vermisse nichts.
Ich wünsche mir für die nächsten Monate...
Dass wir den Optimismus behalten oder halt, dass wir mehr Optimismus kriegen, dass wir Zukunftsperspektive kriegen und dass ein bisschen mehr Sachlichkeit wieder ins Tagesgeschehen kommt.
Du hast heute so viel über Mut gesprochen, jetzt möchte ich gern von dir wissen, letzte Frage, wann warst du das letzte Mal so richtig mutig?
Das letzte Mal bin ich laufend mutig, weil ich weiter investiere, weil ich gerade in China eine neue Produktionsstätte aufbaue, einen neuen Standort, viel Geld runtergeschickt habe nach China, wo wir nicht wissen, was die Zukunft bringen wird. Viele Entscheidungen sind mutige Entscheidungen, keine Ahnung. Am Rolling Stones Konzert gewesen zu sein. Nein, war nicht mutig. Aber es war super, kann ich jedem empfehlen. Bin jeden Tag mutig.
Super. Vielen, vielen Dank, Martin Ohneberg. Es war ein super spannender Talk. Ehrlich, authentisch und so wie du in Vorarlberg viel weiterbringst, hoffen wir auch, dass wir immer im Jungunternehmertum doch auf deine Erfahrung zählen dürfen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank jederzeit und euch wirklich alles Gute.